Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung. Freuen Sie sich auf 3 Tage voller Innovationen, Austausch und neuer Impulse. Vom 15. bis 17. September 2026 trifft sich die Apothekenbranche auf der Expo Pharm in München. Jetzt Ticket sichern: expofarm.de.
Willkommen zu Ihrem PZ-Briefing, Ihrem kompakten Nachrichtenüberblick aus Pharmazie, Gesundheitspolitik und Wissenschaft. Dies sind die wichtigsten Nachrichten der Woche. Doc Morris bereitet seine Logistikdienstleister bereits auf strengere Versandvorgaben vor. Die neue Verordnung zur Änderung der Apothekenbetriebsordnung verpflichtet Versandapotheken, Anforderungen an Verpackung, Transport und Auslieferung im Qualitätsmanagementsystem festzulegen. Sie müssen dokumentierte Prozesse und eine risikobasierte Transportplanung nachweisen, sowie den Dienstleistern die nötigen Informationen vorgeben. Nach Unternehmensangaben wurden interne Abläufe analysiert und Logistikprozesse mit externen Partnern angepasst. Anders als zunächst geplant, werden die Dienstleister nicht unmittelbar verpflichtet. Redcare begrüßt, dass die Verantwortung für Arzneimittelqualität und Wirksamkeit bei den Apotheken bleibt. Die Verordnung soll wohl im August oder September in Kraft treten. Seit diesem Sommer steht Fachkräften im Gesundheitswesen ein neues Hilfsmittel zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit zur Verfügung, die Kaloa-Liste. Sie benennt Arzneimittel, die bei Hitze besondere Beratung und Anpassung erfordern können, und gibt substanzspezifische Hinweise für 6 große Wirkstoffgruppen. Bestimmte Medikamente können bei hohen Temperaturen das Risiko für gesundheitliche Störungen wie Schwindel oder Überdosierungen erhöhen. Professorin Beate Müller von der Uniklinik Köln, die federführend an der Erstellung beteiligt war, erklärt, die Liste helfe dabei, Risiken bei der Medikation zu identifizieren. Konkrete Dosisanpassungsempfehlungen enthält sie, mangels Evidenz jedoch nicht. Entstanden ist sie im Forschungsprojekt Adapt Heat, gefördert vom Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss. Ab dem 1. September 2026 steigt die Vergütung für Grippeimpfungen in Apotheken um 3% auf 11 Euro je Hauptleistung. Die finanzielle Absicherung für die Saison 2026-27 beruht auf einer 2025 zwischen Deutschem Apothekerverband und GKV-Spitzenverband vereinbarten Vergütungssystematik. Laut ABDA berücksichtigt die Anpassung Kostensteigerungen und folgt der Honorarentwicklung bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Gesetzlich Versicherte ab 18 Jahren können sich kostenlos in Apotheken impfen lassen, sofern sie einer Risikogruppe angehören oder ihre Kasse die Impfung allgemein übernimmt. Dazu muss in jedem Fall die Gesundheitskarte vorgelegt werden. In der vergangenen Saison führten rund 1700 Apotheken etwa 218.000 Impfungen durch. Die S3-Leitlinie zur Schizophrenie wurde aktualisiert. Weiterhin gilt, die beste Behandlung kombiniert Medikamente, Gesprächstherapie und soziale Unterstützung. Neu empfohlen wird die sogenannte Avatar-Therapie, wenn Betroffene anhaltend Stimmen hören. Dabei wird der gehörten Stimme am Computer ein Gesicht gegeben. So können Betroffene lernen, besser mit ihr umzugehen. Außerdem wird jetzt eine bestimmte Hirnstimulation, die sogenannte repetitive transkranielle Magnetstimulation, stärker empfohlen, wenn Medikamente nicht gut genug helfen. Und es gibt eine klare Empfehlung für den Einsatz des Medikaments Haloperidol bei starker Unruhe oder Erregung. Die Leitlinie wird jedes Jahr überarbeitet und enthält insgesamt 153 Empfehlungen. Mit dem GKV-Spargesetz, das Ende Juli in Kraft getreten ist, wird der Kassenabschlag für Apotheken ab Januar 2027 unbefristet von 1,77 Euro auf 2,07 Euro erhöht. Unions Apothekenberichterstatter Stefan Pilsinger sieht keine Notwendigkeit für eine Befristung. Die Erhöhung sei moderat und stelle den Beitrag der Apothekerschaft zur Stabilisierung der GKV-Finanzen dar. Der Hessische Apothekerverband fordert hingegen eine Rücknahme der Entscheidung. CDU-Gesundheitssprecherin Simone Borchardt kündigt zudem an, die neuen Bonusaktionen von Versandapotheken bei den steigenden Rezeptzuzahlungen künftig kritisch zu beobachten. Ab Januar 2027 gelten mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz neue Regeln für die Wundversorgung. Verbandmittel werden neu definiert, während für sonstige Wundbehandlungsprodukte die zusätzliche Nutzenbewertung bestehen bleibt. Erfüllt ein Produkt die neue Definition, ist es grundsätzlich direkt verordnungs- und erstattungsfähig. Dazu zählen auch Produkte, die Wunden feucht halten oder reinigen, Exsudat oder Gerüche binden, atraumatisch wechselbar sind oder antimikrobiell wirken. Produkte außerhalb dieser Definition benötigen weiterhin einen Nutzennachweis des gemeinsamen Bundesausschusses und die Aufnahme in Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie. Der BVMed begrüßt die Rechtssicherheit, kritisiert aber die Preissteuerung durch das bis 2030 geltende Preismoratorium. Darin liegen Risiken für Versorgungsqualität, Innovation und Marktstruktur. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt Menschen mit anhaltenden Beschwerden trotz eingestellter L-Thyroxin-Substitution vor Nahrungsergänzungsmitteln mit angeblicher Wirkung auf den Schilddrüsenhormonstoffwechsel. Für Selen, Cholin oder Mariendistel-Extrakte, die die Umwandlung von L-Thyroxin in T3 unterstützen sollen, gibt es keinen Wirksamkeitsnachweis. Silicristin aus Mariendistel kann nach Untersuchungen den Hormontransporter MCT8 hemmen und Symptome damit möglicherweise verstärken. Erhöhte Cholin-Konzentrationen sind zudem mit niedrigem Schilddrüsenhormonstatus, erhöhtem TSH und einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie rät zur ärztlichen Abklärung von Einnahmefehlern, Wechselwirkungen und anderen Ursachen. Die Dosis sollte nicht eigenständig geändert werden. Eine aktuelle Übersichtsarbeit im Fachjournal JAMA Internal Medicine rät kontinuierliches Glukosemonitoring bei Personen ohne Typ 1 Diabetes nur zurückhaltend einzusetzen. Bei Typ 2 Diabetes zeigen randomisierte Studien gegenüber Kapillarblutmessung oder Standardversorgung eine geringe, aber konsistente HbA1c-Senkung um etwa 0,3 Prozentpunkte. Besonders profitieren laut den Autoren Menschen unter Insulin- oder Sulfonylharnstoffen, weil asymptomatische Hypoglykämien häufiger erkannt werden. Weniger deutlich sei das Bild dagegen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne blutzuckersenkende Therapie. Bei Prädiabetes, Adipositas oder gänzlich ohne Diabetes stützt sich der Einsatz dagegen nur auf indirekte Evidenz. Häufige Alarme, Hautirritationen, hohe Kosten und unnötige Beunruhigung der Anwender sprechen klar gegen einen routinemäßigen Einsatz dieser Systeme. Das waren die wichtigsten Wochen-News der Nachrichten der Pharmazeutischen Zeitung vom 8. August. Wenn Sie möchten, hören wir uns Montag wieder. Dieser Podcast wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt. Wir freuen uns über Ihr Feedback.